Diese Folge She Happens wird euch präsentiert von Mammut.
Es gibt die arrivierten Speedfahrer, die alle um die 30 sind. Und dann gibt es Marco Odermatt, der ein Jahr jünger ist als ich. Ich habe mir das vorgenommen. Ich habe gesagt, okay, mit 70 Kilo funktioniert es nicht im Speedfahren. Ich will den Traum vom Skifahrer leben und will da an die Weltspitze kommen. Und deswegen, was muss ich ändern? Erster Punkt war Gewicht. Und ich habe dann einfach, ist jetzt ein bisschen grob ausgedrückt, aber war es einfach fressen bis zum Kotzen jeden Tag. Der Peppi, der Josef Fersler, hat mich aufgemuntert. Ja, Simon, schau uns alle mal an. Wer von uns hatte noch keine schlimme Verletzung und musste sich zurückkämpfen? Das ist irgendwo, gehört einfach dazu. Und das schaffst du auch. Aber ja, es ist leider ein Beigeschmack.
She Happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Es ist winterlich geworden, wenn ich aus dem Fenster schaue. Nicht nur in Garmisch hat es geschneit, sondern auch hier in München ist der Zentimeter Schnee tatsächlich liegen geblieben. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ski Happens Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen dritten Advent. Mein Name ist Corinna Horn. Und damit natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen an dich. Hallo Moritz.
Hallo, hallo. Es ist wirklich beeindruckend. Es ist dann doch, man fragt sich ja immer, wenn man jetzt als Kind der Alpen außerhalb der Alpen wohnt. Oh gut, ja. Es ist München außerhalb der Alpen, aber schon quasi nicht in den Bergen. Und es bleibt mal länger als irgendwie 2 Stunden Schnee, der vom Himmel fällt, liegen. Ist schon was Besonderes. Mhm. Und jetzt passt die Stimmung auch. Ich meine, vor wenigen Wochen haben wir uns noch drüber aufgeregt. Wir gucken Skispringen in Wiswa ohne Schnee. Und alles irgendwie schwierig.
Mit Matten.
Und zack, so schnell geht's dann doch. Und man ist voll drin, oder?
Ja, richtig cool. Hoffentlich geht es jetzt so weiter. Hoffentlich bleibt's kalt. Hoffentlich kommt auch der Schnee über Weihnachten.
Das wäre schön. Wir sind zu zweit nur. Der Finzi hat Besseres zu tun. Und zwar steht natürlich nächste Woche Weltcup in der Ramsau an. Da ist er auch ganz gerne zugange und hat vielleicht auch große Ziele. Und die nordischen Kombinierer sind schon vor Ort und trainieren da schon, beziehungsweise meint er, einen Tag fahren sie auch nach Planica, um schon mal auf der WM-Schanze zu springen. Also der Finzi ist busy, der springt wahrscheinlich gerade in diesem Moment, entweder in Ramsau oder in Planica von der Schanze runter. Und drum sind es nur wir zwei, Coco macht aber gar nichts, weil es geht um Biathlon.
Ganz genau. Und zwar wollen wir ja über die nochmal die Rennen in Hochfilzen ein bisschen analysieren. Und ich glaube, war ein super cooles Wochenende insgesamt. Ich denke, gerade bei den Damen hat man mit dem Sieg von Denise Hermann-Wick im Sprint auch gesehen, dass doch wieder einiges möglich ist. Gerade bei den Damen ist auch die Weltspitze irgendwie enger zusammengerückt. Es gab jetzt 5 Einzelrennen und mit Hannah Öberg, Lisa-Theresa Hauser, Julia Simon, die zweimal die Verfolgung gewonnen hat und jetzt eben Denise Hermann-Wick, 4 unterschiedliche Siegerinnen. Und ich glaube, da könnte echt was gehen im Winter.
Bei den Frauen ist es sehr, sehr offen. Wir hatten schon darüber gesprochen, die zwei große Namen fallen aus mit Tiril Eckhoff und Marte Olsby-Reuseland. Und dahinter ist es jetzt, oder was heißt dahinter? Ohne die auch ist es jetzt sehr, sehr spannend. Schon mal eins vorweg, wir sprechen ja heute in dieser Folge auch noch mit Simon Jocher. Und ein kleiner Mini-Spoiler, wir haben ihn gefragt, wie ist es eigentlich, wenn im Speed-Weltcup Leute auftauchen, die davor kein Speed gefahren sind und auf einmal super Ergebnisse erzielen. Übertragen wir das doch mal. Coco, kannst du mir erklären, vergangenen Donnerstag in Hochfilzen, Sprint der Frauen, Weltcup-Debüt für Anna-Maria Lampitsch, Freunde des Langlaufsports kennen sie, Gewinnerin der kleinen Kristallkugel, also im Sprint-Weltcup 2021, WM, Silber und Bronze, also eine Top-Langlaufsprinterin, gibt ihr Weltcup-Debüt im Biathlon und läuft mit Laufbestzeit auf Platz 5, drückt Elvira Öberg, ja, die sonst, kann man so sagen, das Tempo angibt, 27 Sekunden und läuft auf Platz 5. Wie ist sowas möglich?
Absolut absurd. Ich kann ja leider auch gar nicht erklären, wie das möglich ist. Ich glaube, was wir bei Anna-Maria Lampitsch gesehen haben, ist so ein bisschen das, was sich eigentlich alle von Stina Nilsson erhofft haben, gerade läuferisch, was man ja leider bei ihr ein bisschen vermissen mag. Aber bei Anna-Maria Lampitsch hat man schon auch gesehen, dass es dass sie im Stehendanschlag noch zu viel Bewegung auf der Waffe hat, teilweise auch noch zu sehr in die Atmung reinschießt. Ich denke, man könnte es zum Beispiel ganz gut vergleichen, wenn man jetzt Vanessa Vogt im Stehendanschlag sieht und dann Anna-Maria Lampitsch daneben, da sieht man Welten noch Unterschied. Aber wie gesagt, es ist ihre erste Biathlon-Saison und ich finde ihren Humor ja super. Sie hat danach im Interview gesagt, sie freut sich, dass es stehend nur 3 Fehler waren. Schade, dass sie dann den Start in der Verfolgung abgesagt hat. Aber ich finde es cool zu sehen, dass sie schon so einen Step gemacht hat. Gerade liegend mit 0.
Zu dem Schießen eine Nachfrage. Sie schießt noch in die Atmung rein, sagst du. Und das ist ja auch der große Punkt, diese Selbstkontrolle, das richtige Atmen etc. Sie ist im Mai zum Biathlon gewechselt. Was glaubst du, ist mit Sicherheit auch eine sehr individuelle Sache, aber so pauschal, wie viel Zeit muss vergehen, wie viele Schüsse muss man machen oder was auch immer, bis man da vielleicht eine Routine findet oder den richtigen Rhythmus?
Das kannst du leider gar nicht so pauschalisieren, weil das sehr typabhängig ist und sehr individuell auch angepasst werden muss. Ich denke, sie hat sehr, sehr viele Stunden Trockentraining gemacht, also wirklich nur mit der Waffe zum Beispiel im Wohnzimmer gestanden, einfach nur Haltearbeit gemacht, die Waffe irgendwie 5 Minuten im Stehendanschlag gehalten. Aber es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was bist du für eine Person? Bist du eher ein ruhigerer Typ? Bist du eher Typ, du kannst schießen oder du kannst nicht schießen? Ich habe es ja oft gesagt, entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Aber wie gesagt, im ersten Jahr Biathlon, da kommen sehr, sehr viele neue Eindrücke auf dich. Und ich glaube, da gibt es schon auch viel Reizüberflutung im ersten Jahr.
Allein, ich stelle mir vor, wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Langlauf kommst, allein der Stress an so einem Schießstand. So, dann sind mal irgendwie 25 Leute um dich rum, überall Shepherds, so viele Fans,
die du als... Musst du noch auf die Windfahren achten.
Windfahren, so viele Fans, die du als Langläufer noch nie an einem Fleck gesehen hast und so weiter und so fort. Ja. Eine Frage habe ich noch wegen dieses Dina-Nilsson-Vergleichs. Weil du und ich, wir hatten es neulich auch davon, dass rein was das Langlaufen angeht, und das soll auf gar keinen Fall irgendwie abwertend klingen, aber BiathletInnen, das sieht ein bisschen schwerfälliger aus als in der NOCO, als im Speziallanglauf quasi. Klar, zum einen, die laufen mit einer Waffe, zum anderen aber, die laufen vor allem auch ein ganz anderes Pensum mit nochmal mehr Rennen. Glaubst du, dass das vielleicht auch eine Nummer ist mit Anna-Maria Lampitsch, dass das so ein krasser Ausschlag jetzt am Anfang war, wo sie frisch ist? Und vielleicht ist auch bei Stina Nilsson ein Punkt, weil sie ist ja letztes Jahr gewechselt, dass mit mehr und mehr Rennen jede Woche mindestens 3-mal ran irgendwie, dass man dann vielleicht auch schneller einbricht?
Das glaube ich gar nicht mal so. Ich glaube, Anna-Maria Lampitsch, ich kann dir das gar nicht erklären, warum Stina Nilsson läuferisch nicht ihr Potenzial abruft, was wir ja zumindest aus dem Langlauf-Weltcup, aus dem Sprint absolut von ihr kennen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das was mit der Anzahl der Rennen zu tun hat. Also, dass sie dadurch im Laufe der Zeit irgendwie abbaut.
Aber
kann ich mir nicht vorstellen.
Glaubst du, die Distanzen sind eine große Umstellung, weil du ja, also die Distanzen, die du im Biathlon läufst, läufst du ja im Langlauf so nicht. Und dann klar, die ganze Komponente Schießen und so, eh schon mal komplett neue Welt. Und dann aber auch noch, was die Einteilung, die Herangehensweise angeht, so komplettes Umstellen, raus aus den Denkmustern, Sprint, Distanzrennen 10 Kilometer oder vielleicht den 30er oder so, hin zu diesen 7,5, 6, was auch immer, je nach Rennen.
Das ist mit Sicherheit eine Umstellung. Weil wenn du im Sprint läufst, dann hast du ja deine, was sind's, 1,5 Kilometer Runden. Dann läufst du noch die Heats, das ist ja ratzfatz rum. Und auf einmal musst du auch Distanz laufen, hast natürlich auch irgendwie andere oder größere Umfänge im Training. Und das hat mit Sicherheit einen Einfluss.
Um noch ganz kurz bei Langläuferinnen, die zum Biathlon wechseln, zu bleiben. Du hast schon angesprochen, Denise Hermann-Wick. Erster Saisonsieg für sie in eben jenem Sprint in Hochfilzen. Die ist mit auf jeden Fall angekommen. Ist schon auch eine Weile her, der Step vom Langlauf zum Biathlon. Was hat die in diesem Rennen besonders gut gemacht?
Naja, sie hat natürlich in erster Linie die Grundlage am Schießstand gelegt, mit 2x0 wegzugehen auf, wie sie ja selbst sagt, auf ihrer Horrorstrecke, was sie auch selber irgendwie nicht für möglich gehalten hätte. Das war einfach der wichtigste Baustein. Ich denke, man hat es gesehen am Wochenende, in Hochfilzen wurden viele Fehler geschossen, gerade auch bei den Herren, aber auch bei den Damen hat man da leider einiges gesehen. Und wie gesagt, Marketa Davidova, die zweite geworden ist, hatte einen Fehler. Julia Simals, dritte mit einem Fehler. Elvira Öberg mit 2 Fehlern. Anna-Maria Lampitsch, wir haben es ja gerade gesagt, mit 3 Fehlern noch als 5. Aber das war eben der wichtige Baustein, der ihr am Ende auch zu ihrem Sieg verholfen hat.
Sollen wir mal noch zu den Männern schauen?
Schauen wir noch zu den Herren.
Schon mal vorweg, so offen und spannend ganz vorne, wie bei den Frauen, ist es auf keinen Fall. Du hast mir vor 2 Wochen noch gesagt, Johannes Tinnis Bö, man weiß es nicht, schwer einzuschätzen, will mit Sicherheit den Gesamtweltcup gewinnen, aber mal gucken, wie realistisch das ist. Was sagst du jetzt?
Ich sag gar nichts mehr. Ich bin absolut sprachlos. Ich frage mich ein bisschen, woher er auf einmal diese Power und diese Gelassenheit hat und auch diese Sicherheit am Schießstand, die wir gerade im letzten Winter bei ihm schon auch irgendwie ein bisschen vermisst haben. Er hatte in Hochfilzen ein absolut perfektes Wochenende mit Sieg im Sprint, Sieg mit der Staffel, Sieg im Verfolger. Es war jetzt sein 6. Rennen diesen Winter, sein 6. Sieg. Und ich frage mich so ein bisschen, ob er diesen Winter überhaupt schlagbar ist.
Das ist krass, oder? Weil im Endeffekt, so wie ich als Laie es sehe, sehen wir hier einen, klar, jetzt nicht über die letzten Jahre immer, aber wir sehen wieder so eine Art Jarl-Magnus-Rieber-Effekt. Wenn der schnellste Läufer am besten schießt, dann ist
wird schwierig.
Wird schwierig. Und er hat ja selber auch gesagt, dass er selber irgendwie ein bisschen überrascht war und es fühlt sich nicht so an, als wäre er wieder an einem Punkt der Stärke, an dem er schon mal war, sondern als wäre er ein neuer Johannes Tinnis Bö. Was ist bei ihm passiert, dass er so auftreten kann jetzt?
Ich glaube, tatsächlich nach den Jahren, wo er dann auch den Gesamtweltcup gewonnen hat oder auch nach dem Jahr, wo er mit Sturla Holmler-Greit um den Gesamtweltcup gefightet hat, den er ja dann auch für sich entschieden hat, hat er ja auch selber irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass die Leichtigkeit oder die Dominanz, die er lange Zeit hatte, irgendwie ein bisschen verloren hat. Und auch letzten Winter hat sie ihn mit Sicherheit sehr, sehr stutzig gemacht, dass er auf einmal am Schießstand so Probleme hatte. Er hat vieles an der Waffe geändert, was einen natürlich auch verunsichert. Wenn man häufig Veränderungen vornimmt, weil das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen. Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen eingeholt. Ich glaube, ihm hat es aber auch gut getan, dass er nach Olympia gesagt hat, okay, das war's, ich breche jetzt die Saison ab, nutze die Zeit mit meiner Familie. Und ich glaube, das waren die Punkte, die er vielleicht auch mit in die Sommervorbereitung genommen hat.
Also auch eine Art bewusster Reset, mal raus aus der Mühle quasi und frischer Start.
Genau, so würde ich es bezeichnen.
Wenn wir auf die deutschen Männer schauen, die natürlich in Kontiolahti schon mal äußerst positiv aufzeigen konnten, allen voran natürlich auch David Zobel mit einem Podestplatz. Und über den schwebt ja immer noch so ein bisschen dieses, okay, was machen die da jetzt? Jetzt ist mit Erik Lesser auch der Letzte, der in Anführungszeichen goldene Generation weg. Was passiert da jetzt? Mal direkt so weitergegeben.
Ich glaube, man merkt schon sehr deutlich, dass ein Umbruch stattgefunden hat. Bei den Damen wird es natürlich noch deutlicher. Aber bei den Herren mit Justus Strelow, aber eben auch David Zobel, sieht man sehr deutlich, dass die Jungen in Anführungsstrichen, die zweite Garde, ein bisschen hochpocht von unten und sich jetzt auch endlich mal im Weltcup etablieren möchte, den Anschluss an die Weltspitze schaffen möchte, was sehr deutlich geworden ist am Wochenende und auch in Kontiolahti. Und natürlich muss man auch sagen, diese Leistungen, die wir in Kontiolahti gesehen haben, bei diesem mega krassen Weltcup-Auftakt der Deutschen, kann man jetzt nicht als Maßstab nehmen. Ich glaube nicht, dass das die Resultate sind, die wir konstant den Winter sehen werden. Aber Felix Bitterling hat es ja auch nach Hochfilzen gesagt, wir vertrauen unserem Konzept weiter. Wir sind überzeugt davon, dass sich das auszahlen wird. Und jetzt versuchen wir eben Kräfte zu sammeln, um auch für die nächste Woche für Le Grand Bonheur wieder fit zu sein.
Schauen wir doch vielleicht mal speziell aus deutscher Sicht bei den Männern auf das Staffelrennen am Samstag, wo es auch einen Podestplatz gab für die Deutschen. Über das Rennen am Sonntag weiß ich nicht, da ging vieles in die Hose. Aber gerade wenn wir da drauf schauen, was ich sehe, was für mich so der Moment war, oder wo ich gemerkt habe, ich finde das sehr beeindruckend, was da passiert, auch von den Jüngeren, die nachkommen. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit gerade auch zum Beispiel mit Philipp Navrat, der ist ja schon auch eine Weile dabei, auch Roman Reschen. Also die Jungen sind ja in dem Sinne eigentlich Strelow, Zobel. Und Justus Strelow hatte sehr zu kämpfen auf der Strecke. Der Ski scheint nicht gelaufen zu sein. Harter Fight. Und mit was für einer Ruhe der trotzdem an den Skistand ist und wie souverän der geschossen hat, Das fand ich sehr beeindruckend.
Das ist eine gewisse Gelassenheit, die auch ausstrahlt. Und das ist eben auch der Punkt, den ich oft sage. Entweder du kannst schießen oder du kannst nicht schießen. Und diese Gelassenheit, die zeichnet einen Schützen ja auch gewissermaßen aus, dass man selbst in solchen Stresssituationen, wenn der Ski nicht läuft, wenn man auch einen Stockbruch davor hatte, wenn man mit einem Stock weiterlaufen muss, der eigentlich gar nicht die ideale Größe hat, dann ist es eben wichtig, dass man am Schießstand trotzdem die Ruhe behält.
Was glaubst du, weil ich habe den Eindruck, bei den Frauen, diese deutsche Mannschaft, das fügt sich auch jetzt schon recht homogen zusammen, weil das so der Umbruch vielleicht auch nochmal größer ist, mit der Welle, Weidel, Vogt, Schneider vor allem.
Mhm.
Und bei den Männern hüpfen ja doch eben auch noch Arriviertere rum, wie eben Doll, Navrat und ja doch auch eigentlich Roman Rees. Was glaubst du, wie kann da die Entwicklung jetzt weitergehen und wie werden sie da auch den eigenen Ansprüchen gerecht?
Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das Team erst festigen muss, weil das ja schon, bis auf David Zobel, Justus Strelo, David war ja eigentlich auch ab Antols letzten Winter komplett dabei. Und Justus Strelo, für ihn ist es jetzt seine erste Weltcup-Saison, seine erste richtige Weltcup-Saison. Ich glaube schon, dass er jetzt auch eine ganze Weile dabei bleiben wird, wenn er seine Leistung weiterhin so konstant abrufen wird. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass die Deutschen sich zurück zur Schießstärke besinnen. Benny Doll, der es ja auch gesagt hat, er hat sich's im Verfolgungsrennen liegend unnötig schwer gemacht. Es sind halt die Kleinigkeiten, die nicht passen. Und an denen müssen, denke ich mal, alle noch arbeiten.
Das ist auf jeden Fall wird eine spannende Saison. Ich glaube, es ist nur, in dem Fall geht es gerade in Deutschland ein bisschen darum, eben die Erwartungshaltung der verwöhnten großen Biathlon-Nation Deutschland und das, was eben die Athletinnen und Athleten auch imstande sind zu leisten. Aber also die Leistungsbereitschaft und aber auch die richtigen Anlagen, um auch vielleicht längerfristig ganz Großes zu erreichen, sehen wir ja auf jeden Fall jetzt schon, oder?
Definitiv. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, diese große Erwartungshaltung, die man im Biathlon Deutschland eh immer hat und auch nach den Ergebnissen in Kontiolahti, die sind natürlich hoch. Aber ich glaube, da können wir uns schon einiges erhoffen und es zählt ja letztendlich erst bei der WM in Oberhof im Februar. Soweit zum Biathlon. Aber dann würde ich sagen, lass uns doch die Sportart wechseln zum Skialpin und zu unserem heutigen Gast. Viel Spaß im Interview mit Simon Jocher.
Werbung an.
Moritz, was ist dein schlimmster Albtraum?
Mein schlimmster Albtraum hat tatsächlich, leider muss man sagen, mit Wintersport zu tun. Es ist nämlich, von einer Lawine verschüttet zu werden.
Gib mir ähnlich, muss ich sagen. Aber zumindest habe ich für den Fall der Fälle mein Safety-Equipment upgedatet.
Das ist sehr löblich und wichtig. Was ich spannend finde, ist, wie war das denn früher, als so Safety-Equipment, wie wir das kennen und ihr da draußen vielleicht noch nicht so ein Thema war, da mussten Menschen, die in hochalpinem Gelände unterwegs waren, komplett sich auf den besten Freund des Menschen verlassen, nämlich Hunde. Und Hunde sind toll, Lawinenhunde machen einen großartigen Job und es gibt einen besonders legendären, den Bernhardiner Barry. Der hat gelebt Anfang des 19. Jahrhunderts in der Schweiz und hat in seinem Job als Lawinenhund über 40 Menschenleben gerettet. Warum erzähle ich euch vom Lawinenhund Barry? Mammut produziert im Andenken an Barry Barrys für eure Hosentasche. Die Barryvox LVS lang lawinenverschütteten Suchgerät-Serie. Das ist ein sehr kompliziertes Wort, das musste ich ehrlicherweise üben.
Und diese LVS-Geräte haben sich mittlerweile im Gelände etabliert und vor allem eins enorm weiterentwickelt. Und wie das in der Praxis aussieht, zeigt das aktuelle Topmodell von Mammut, und zwar das Barryvox S. Das Barryvox S verfügt über eine effektive Suchstreifenbreite von 70 Metern und zeigt im Unglücksfall sogar Distanz, Richtung und Anzahl der Verschütteten an. Und selbst im Falle einer Nachlawinenverschüttung schaltet das Barryvox S automatisch in den Sendebetrieb, um den verschütteten Retter zu orten.
Das Gerät ist wirklich super. Kein dummer Werbegag. Ich habe tatsächlich selber einen Barryvox, schon ein bisschen älter, muss ich vielleicht auch mal updaten. Alles, was ihr für euer nächstes Schneeabenteuer braucht, findet ihr in den Mammut-Shops vor Ort oder natürlich im Online-Shop unter www.mammut.de.
Und wir haben auch einen Rabattcode für euch, und zwar SHEHAPPENS10. Mit dem könnt ihr bis Ende März 10% sparen.
Also schaut vorbei bei Mammut, SHEHAPPENS10, klein zusammen, 10 als Zahl. Das findet ihr aber auch, genauso wie alle weiteren Infos, nochmal in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch einen tollen Winter draußen und vor allem passt auf euch auf.
Werbung aus.
Heute sind wir so schnell wie noch nie. She happens. Finzi, da kannst du leider nicht mithalten, aber zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben einen von den Speed-Jungs zu Gast aus dem alpinen Skisport. Hallo Simon Jocher.
Hallo, servus. Freut mich, dass ich dabei sein darf und ja, bin gespannt, was kommt.
Wir auch.
No.
One hour later. Hörst du uns noch?
Ich glaube nicht.
A guy promised he'd talk to me again, but has ghosted and disappeared for months now. How do I stop feeling defeated and move on after someone leaves me clinging onto their words like that?
Hallo? Der erste Gast, der uns nach der Begrüßung ghostet.
Sag doch sowas nicht, wenn ich trinke.
An eternity later.
Die Frage drängt sich nahezu auf. Simon, wie geht's dir?
Ja, mir ging's schon mal besser. Es geht aufwärts, aber natürlich in kleineren Schritten. Und die Ziele haben sich ein bisschen verschoben von letzter Woche zu jetzt.
Das ist naheliegend. Gehen wir nochmal, sofern es für dich okay ist, einen Schritt zurück. Letzte Woche, du bist gestürzt im Training auf der Birds of Prey in Beaver Creek. Was ist denn passiert eigentlich?
Ja, es war der erste Trainingslauf zum Weltcup in Beaver Creek. Super Wetter, Pistenverhältnisse eigentlich okay, etwas wechselhaft. Und eigentlich ein Fahrfehler meinerseits. Ausfallsteilhang im Streckenteil Pump House wird es genannt. Das ist eine Bodenwelle. Da habe ich mich zu wenig mitbewegt, habe einen Kontakt zum Außenski oder Schneekontakt vom Außenski zum Schnee verloren. Dann hat der Innenski verschnitten und dann ging es schon dahin. Dann habe ich so einen halben Salto gemacht und bin dann kurz vom Fangnetz wieder aufgekommen und dann ging es direkt ins Fangnetz.
Man weiß ja, beziehungsweise aus den Medien, dass nach der ersten Untersuchung bei dir eine schwere Gehirnerschütterung, aber auch eine Lungen- und Rippenprellung diagnostiziert wurde. Aber genaueres weiß man auch nicht. Wie ging es denn nach dem Sturz für dich weiter?
Ja, ich war eine Nacht zur Beobachtung im Whale Hospital. Und zwar eben aufgrund der Lungenprellung haben sie meine Sauerstoffsättigung überwacht und um da auf Nummer sicher zu gehen, bis ich transportfähig war. Und dann bin ich am nächsten Tag entlassen worden und heimgeflogen. Die Knieschmerzen, die ich zu dem Zeitpunkt schon hatte, die haben wir noch nicht abgeklärt in Vail, weil wir gesagt haben, ich kann gehen, ich kann mich bewegen. Deswegen machen wir das zu Hause beim Dr. Köhne, unser Mannschaftsarzt. Und zu dem bin ich dann auch gleich, nachdem ich in München gelandet bin.
War das ein Thema, weil darüber wird immer wieder gesprochen, Jahr ein, Jahr aus, mit dem Sturz und das Thema Ersthelfer. Also in den USA ist die Gesetzeslage ja wohl etwas kompliziert. Es darf nämlich, wenn einer verletzt ist, wirklich nur ein Arzt die erste Hilfe leisten. Ich hoffe, das war kein Problem in deinem Fall.
Ehrlich gesagt kann ich es euch nicht wirklich sagen, weil ich von Zeitpunkt Abflug bis ich mit dem Akia kurz vorm Ziel war, eigentlich kaum Erinnerungen habe. Deswegen keine Ahnung, wie da die Erstversorgung war. Ich weiß nur, dass ich auf dem Acker gesetzt wurde, was ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich eben so verwirrt und durch den Wind war und eigentlich an nichts erinnern kann. Aber eventuell hat das den Grund, dass durch meine gebrochene Nase der Blutverlust und so weiter, dass es nicht in Rachen läuft und ich dann irgendwie dann Probleme habe zu atmen oder so. Das war das Einzige, was mich gewundert hat, aber zur Erstversorgung an sich kann ich dann wenig sagen.
Vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man nach so einem Sturz dann nicht mehr alles super präsent hat.
Ja, eventuell. Da magst du recht haben.
Christian Schweiger, euer Bundestrainer, hat auch nach Beaver Creek gesagt, man sieht, dass es extrem eng ist in der Abfahrt und im Super-G. Man muss richtig drauf losknallen, sonst ist man immer gleich einmal aus den Top 30 raus. Und ohne Risiko ist man eigentlich nicht vorne dabei. Und ich meine, auch dein Sturz jetzt letzte Woche hat natürlich mal wieder gezeigt, wie schnell sowas im Abfahrtssport passieren kann und das Risiko, das ihr euch auch aussetzt. Wie gehst du mit diesem Risiko um?
Ja, dadurch, dass es ein erstes Abfahrtstraining war, jetzt in meinem Fall beim Sturz, war ich jetzt nicht auf letzter Rille unterwegs, aber dennoch passieren eben so Fahrfehler durch eine kleine Unachtsamkeit oder natürlich haben wir auch, wenn wir jetzt nicht komplett am Limit fahren, hohe Geschwindigkeiten und das ist einfach fehleranfällig. Generell mit dem Risiko komme ich eigentlich ganz gut klar. Bis jetzt habe ich immer gedacht, ja, mich erwischt es nicht, sondern nur die anderen. Aber jetzt hocke ich zu Hause und schaue mir Skirennen im Fernsehen an, anstatt selber daran teilzunehmen. Das ist natürlich, muss man jetzt erstmal verarbeiten. Und das wird sicher auch ein Punkt fürs Comeback dann, das hoffentlich den Winter noch stattfindet. Wie gehe ich damit um dann, wenn ich wieder am Start stehe und wie risikobereit bin ich dann?
Ist das vielleicht auch eine mentale Einstellung, die man braucht, wenn man, wie du bisher, glücklicherweise bis letzte Woche keinen übleren Sturz erleben musste, dass man diese Einstellung braucht, okay, gut, mich erwischt es nicht, weil man sonst verkopft und vielleicht doch noch fehleranfälliger wird?
Ja, das mag sein, dass das ein Vorteil ist. Egal, ob man jetzt denkt, einen erwischt es irgendwann mal oder man bleibt verschont, aber man darf auf jeden Fall die Gedanken, die dürfen nicht im Kopf sein während der Fahrt oder während man am Start steht. Klar, Respekt ist sinnvoll und macht achtsam und aufmerksam, aber Angst vor Verletzungen und dass irgendwas Schlimmes passiert, das ist definitiv hindernd und ja, eher neigt dann zum passiven Fahren und das wird dann noch gefährlicher, als wenn man wirklich aktiv, aggressiv Ski fährt.
Ich glaube, das hemmt einen am Ende des Tages auch nur, wie du gerade eh schon gesagt hast. Und ich meine, wenn du dich fürs Speedfahren entscheidest, dann weißt du natürlich auch, was der Sport irgendwie fordert. Und dem Risiko bist du dir ja auch bewusst. Ich meine, ihr bewegt euch immer am Grenzbereich. Aber ich glaube, das Schlimme ist, Kreuzbandrisse, Innenbandrisse, Gehirnerschütterung, das gehört halt mittlerweile irgendwie fast schon zum Skifahren dazu, oder?
Ja, irgendwie schon. Also es hat auch der Peppi, der große Fersler, hat mich aufgemuntert oder sozusagen, also er hat mich kontaktiert, wir haben auch sehr viel Kontakt und das waren auch seine Worte. Klar, es ist bitter und ärgerlich und braucht kein Mensch, aber ja, Simon, schau uns alle mal an. Wer von uns hatte noch keine schlimme Verletzung und musste sich zurückkämpfen? Das ist irgendwo, gehört einfach dazu und das schaffst du auch, aber ja, das ist leider ein Beigeschmack.
Aber ich glaube, wenn man am Start steht, dann sollte man das doch eh ausblenden, auch wenn du jetzt eine Verletzung hast. Aber ich denke nicht, dass du deswegen jetzt bei den nächsten Rennen dann oben stehst und Angst hast, oder? Also das geht ja jedem Abfahrer wahrscheinlich gleich.
Ja, aber ich kann's noch nicht wirklich sagen, wie es mir dann wirklich geht am Start. Ich denke, bei der ersten Abfahrt, die ich dann wieder fahren werde, oder im ersten Abfahrtslauf, muss jetzt kein Rennen sein, vielleicht im Training, vielleicht habe ich dann ein mulmiges Gefühl, ich weiß es nicht, aber das gehört natürlich so schnell wie möglich auszublenden und dann eben wieder mit dem Fokus, den man am Start braucht, auch dazustehen und sich da keine Sorgen zu machen.
Dieses vermeintlich mulmige Gefühl wollen wir jetzt hier auch auf gar keinen Fall herbeibeschwören. Aber wir kommen, glaube ich, immer wieder zu dem Punkt, was du da betreibst, ist eine Risikosportart. Und lass uns doch da mal genauer hinschauen, vielleicht auch, wie das bei dir losging. Was haben denn zum Beispiel deine Eltern gesagt, als bei dir klar war, jo, ich stelle mich jetzt auf die langen Latten und gebe mir die hohen Geschwindigkeiten?
Ja, begeistert waren sie nicht. Also vor allem die Mama. Papa hat nicht so viel dazu gesagt. Aber ja, natürlich, also es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich mit weniger Training, was man in der Jugend hat im Speedbereich, schon relativ schnell sein kann. Und deswegen, und die Konkurrenz war auch sehr hoch in den technischen Disziplinen, war mal ein starker Jahrgang. Und dann haben mir die Trainer eben so die Empfehlung gegeben, probier es doch mal Richtung Speed. Und damals hatte ich eher die Figur eines nordischen Kombinierers mit knapp 70 Kilo. Das war natürlich auch so, ja, was will der Simon eigentlich auf der Abfahrt? Schaut euch den mal an. Aber ich habe das angenommen, das Risiko war mir bewusst. Und auch am Anfang war es natürlich irgendwo, ja, nicht beängstigender, aber ungewohnt, so schnell zu fahren. Also ich weiß noch, in meiner ersten Abfahrt bei der Deutschen Meisterschaft, da habe ich mich gefragt, wo eigentlich die Kurven sind. Und je mehr man dann Abfahrt fährt, Pistenkilometer sammelt, desto ja, gewohnter wird man es eigentlich. Und die Geschwindigkeit ist nichts Überraschendes mehr. Und dann kommen die Sprünge dazu, die immer höher und weiter gehen, weil man Richtung Weltcup kommt. Und ja, da wächst man so ein bisschen rein, muss ich sagen.
Aber wie alt warst du da? Also mit welchem, wann hat sich das bei dir herauskristallisiert, dass du in den Speed-Bereich gehst und nicht Techniker wirst?
Das war nach der, ja, zur JWM hat sich schon so ein bisschen angedeutet, 2017 in Ore war das. Und nach der Saison war es eigentlich so schon der Schritt, da habe ich dann auch Skimarke gewechselt von Völkel auf Head, weil wir gesagt haben, ja, wenn ich wirklich das angehen will mit dem Speedfahren, dann braucht man die Skimarke, die im Speed auch wirklich gut aufgestellt ist und konkurrenzfähig, was Völkel zu dem Zeitpunkt nicht war und eigentlich immer noch nicht so ist. Und da bin ich bei Head bestens aufgehoben und so, ja, war dann der Schritt eigentlich da zu 2017, 2018 so.
Aber vielleicht schauen wir doch da mal drauf, wie das prinzipiell läuft, weil ich glaube, das ist was, das wissen wenig Menschen, wie das vonstatten geht. Also ihr Alpinen, ihr kommt ja alle irgendwo übers Technische von klein auf. Aber wie wird man dann Speedfahrer? Du hast schon gesagt, du wurdest von den Trainern angesprochen, das wurde dir empfohlen. Aber das, man kann das ja gar nicht schon irgendwie mit, wie zum Beispiel der Finzi als Skispringer, auch mit, weiß nicht, 8, 9, 10 Jahren irgendwie, ist man ja nicht schon Speedfahrer. Ist auch gar nicht erlaubt, soweit ich weiß.
Ja, nee, also die ersten Super-G-Rennen fährt man, glaube ich, im letzten Jugendjahr, im letzten Schülerjahr, sorry, mit 16. Und da hat man so ein bisschen Super-G-Training, was jetzt natürlich nicht vergleichbar ist mit einem Weltcup-Super-G. Geschwindigkeit viel niedriger und die Radien enger und so weiter. Aber da kommt man so ein bisschen mit dem Thema das erste Mal in Berührung. Und dann, klar, der Grund, wie du sagst, der Grundschwung ist der Riesenslalomschwung. Den muss man beherrschen, um überhaupt dann in die Lage zu kommen, dass man sagt, ja, der hat dann sehr solide Technik und den schickt man in Richtung Speed. Also es ist jetzt nicht so, dass man einem 14-Jährigen sagt, ja, hör jetzt auf zum Riesenslalom trainieren, wir schicken dich jetzt auf die Abfahrt. So läuft es definitiv nicht.
Was ist das Erste, was man lernen muss oder woran man vielleicht nicht denkt, wenn man da umsteigt?
Die Unterbrechungen eigentlich. eben, wie wir schon angesprochen haben, durch die Verletzungen und Bergungen und was alles so anfällt. Oder muss auch nichts Schlimmes sein, kann auch einfach mal Wetter sein. Eine Abfahrt fällt einfach mal viel schneller aus. Also wenn ein bisschen Nebel reinzieht oder Niederschlag extrem viel kommt, dann ist so eine Abfahrt, die ist einfach viel aufwendiger zu veranstalten. Und die Pisten sind ja viel länger und breiter als jetzt in einem Slalom zum Beispiel. Also sitzt man eigentlich sehr viel rum und wartet auf Startfreigaben. Das ist was, wo denkt man jetzt im ersten Moment vielleicht nicht dran.
Was machst du in der Zeit, wenn ihr lange warten müsst?
Eigentlich nach Lust und Laune, was wir viel machen, das ist auch so ein bisschen bekannt tatsächlich in den Medien, ist Kartenspielen, Schafkopfen. dass man das Speedfahrer eigentlich Schafkopfen muss, um eben die Zeit totzuschlagen.
Wer ist der Beste bei euch im Team?
Im Schafkopf? Ich definitiv nicht. wir haben einige gute. Der Beppi ist gut, der Sander Andi ist ein guter Schafkopfer, der Schweiger Dominik, die drei würde ich jetzt eigentlich behaupten.
Ich habe gehört, dass ihr auch ganz gern mal ein bisschen auf dem Tablet oder auf dem Handy Call of Duty zockt.
Da bin ich raus, das mache ich gar nicht. Das sind eher der Schwog und der Schmiedmanu, die zwei. Und ich glaube, vor 2 Jahren hat das Ganze angefangen. Da war der Roman auch noch dabei. Aber ich habe mich da eigentlich nie so wirklich eingeklinkt in der Sache.
Also bei dir doch eher die analogen Spiele.
Ja, also ich habe eh schon genug Handyzeit, da brauche ich nicht auch noch zum Call of Duty-Spielen anfangen.
Handyzeit ist, glaube ich, Finzi, auch bei dir. Auch du musst viel Zeit totschlagen. Ist ein Thema, wenn man Wintersportler ist, oder?
Ja, ich glaube, das geht ja jedem so, aber wenn man natürlich die Reisetage hat, da hängt man natürlich den ganzen Tag vor dem Handy. Da freut man sich, wenn man wieder raus zum Trainieren kann. Aber ja, bei uns wäre es schön, wenn 4 Leute Schafkopfen könnten, dann könnte man natürlich die Zeit nochmal sinnvoller überbrücken.
Wer kann denn überhaupt alles Schafkopfen bei euch, findet sie? Also bei dir weiß ich's.
Ja, also ja, eigentlich kann es nur ich. Dann wird es schwer.
Ja gut, das ist
nicht.
Also ich weiß, auch kein Offizierschafkopf.
Ich weiß vom Johannes, dass er eigentlich mal, ich weiß nicht, ob er es ein bisschen kann, das glaube ich, dass er es lernen will. Und zu Hause wollten wir es eben auch schon mit der Coletta und der Lissi versuchen, aber die zwei ziehen nicht so recht. Und ja, zu zweit braucht man nicht anfangen.
Ja, der Johannes, der kann auf jeden Fall die Regeln und der kann es schon ein bisschen. Aber da fehlt natürlich die Übung.
Ja, logisch.
Aber das ist natürlich eher ein Phänomen. Ich muss sagen, für mich war das auch ein Problem, als ich es noch nicht konnte. Und jetzt, wo ich schon einige Jahre Schafkopf spiele, etablierte Schafkopfer haben selten Lust, einen frischen oder eine frische mit am Tisch zu haben, weil man es halt auch nicht so schnell erklärt und dann alles zäh wird.
Die Zündschnur ist, glaube ich, auch echt kurz bei richtig guten Schafkopfspielern, die dann einen Neuling mitziehen.
Das stimmt.
Wenn man sich mal verschmeißt oder sonstiges.
Das stimmt. Also es ist halt doch ein sehr, sehr bayerisches Spiel. Es wird auch viel, viel gegrantelt.
Genau.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück. Finzi, da würde mich deine Geschichte doch auch ein bisschen interessieren, oder vielleicht interessiert es ja die Leute da draußen hoffentlich auch. Das Thema Risikosport, Verletzungsgefahren etc. Der Unterschied ist ja, ich habe es vorhin schon gesagt, Skispringen macht man schon von klein auf und baut sich dann immer weiter hoch, immer größere Schanzen, immer weitere Sprünge. Aber wie läuft es genau? Gibt es da auch bestimmte Altersgrenzen oder geht es einfach nach Trainerbeurteilung, okay, du bist so weit, um diesen Schritt zu machen oder jeden Schritt zu machen?
Eigentlich gibt es nur eine Altersbegrenzung für die Skiflugschanze, aber das weiß ich auch gar nicht genau. Ich glaube, die ist 17 Jahre oder 18. Das weiß ich gar nicht. Und sonst gibt es keine Altersbegrenzung. Das entscheidet der Trainer. Wenn man soweit ist, dann ist man soweit. Und es geht ja dann wirklich einfach Schanze für Schanze immer ein bisschen größer. Extrem gefährlich wird es eigentlich nicht. Also ich glaube, die meisten Verletzungen beim Skispringen holen sich wahrscheinlich Kinder und Jugendliche, die es noch nicht so unter Kontrolle haben. So jetzt bei uns im Profibereich sind wirklich ganz selten mal, dass sich jemand verletzt. Also bei uns in der Mannschaft, weiß nicht, wann das letzte Mal sich jemand verletzt hat beim Skispringen. Man stürzt auch ganz selten. Also man denkt immer, das ist so eine Risikosportart, aber klar, man hat schon das Risiko, das ist da, dass wenn man stürzt, wenn man wirklich was schief läuft, dann ist natürlich mit der hohen Geschwindigkeit und der Höhe, die man dann hat in so einem Sprung, natürlich ein Risiko da, aber es passiert ja fast nie, dass mal jemand wirklich dann schlimmer stürzt.
Simon, bei dir kommen wir dahin nochmal zurück. Also man kommt dann eben irgendwann zwischen 16 und in deinem Fall 2021 kommt man vertieft in diese Richtung und wird dann da aufgebaut im Speed-Bereich. Ist es dann vor allem auch von Trainerseite aus von Anfang an auch eine große mentale Aufgabe, da junge Athleten fit für zu machen?
Ich sag so, ich hatte der Stefan Kurz, Short nennt man, damals war der Trainer, der mich da im Europacup begleitet hat, auf dem Weg zum Weltcup. Der hat sehr viel Erfahrung, ist ein alteingesessener DSV-Trainer, sehr viel auch schon im Speed unterwegs gewesen, sehr viel erlebt und der hat mir da schon Tipps geben können, definitiv. Aber was mir geholfen hat und gut getan hat, dass ich die Zeit gekriegt habe. Also ich habe wirklich Zeit bekommen, mich dazu entwickeln, da reinzuwachsen in das Ganze und ja, mich dann eben peu à peu dann zu gewöhnen. Ich hatte das Glück, wie es in anderen Nationen eventuell nicht ist, wie zum Beispiel Österreich oder Schweiz, dass ich einen Weltcup-Startplatz eigentlich für mich hatte. Da war jetzt nie jemand anders, der nachkommt und der den Platz beansprucht hätte. Und in der Schweiz zum Beispiel, wenn ich die Chance bekomme, mal Weltcup zu fahren, dann muss ich erstmal im Training mich qualifizieren, muss da im Training schon volles Risiko gehen und alles rauslassen. Und wenn man das erste Mal auf einer Weltcup-Abfahrt ist, dann kann das eben auch mal zu Unfällen oder Verletzungen führen. Und ich konnte mich da eben mehr rantasten und das Ganze in Ruhe auf mich zukommen lassen. Das war mein großer Benefit.
Das finde ich insgesamt so spannend am Abfahrtsport und auch am Super-G, dass man eigentlich, man kann es nicht so trainieren im Vorfeld. Also wenn man in den Weltcup kommt, dann muss man sich erstmal durch die ganzen oder an den ganzen Orten mal im Training durch die Strecke kämpfen oder erstmal einfach alle Strecken mal fahren, dass man erstmal eine Chance hat, da wirklich vorne reinzufahren, oder?
Ja, also natürlich gibt es auch so gute Skifahrer, die sich da sofort auch einstellen können und da Gas geben können. Ich glaube, bei mir war es auch das erste Mal, wo ich in Bormio war und bin dann 15. war eine Super-G, glaube ich, und 25. eine Abfahrt. Aber natürlich kann man das sowas im Training schwer simulieren. Also man trainiert zwar den ganzen Sommer auch Abfahrt und Super-G, aber die Schwierigkeit und gerade die Schwierigkeit auf die Streckenlänge, die kann man nicht simulieren. Und auch der Schritt vom Europacup in den Weltcup, das ist nochmal schon ein großer Unterschied, weil einfach die Streckenanforderung ganz eine andere ist.
Kira Weidler hat auch letztes Jahr bei uns in der Folge gesagt, dass der Punkt Erfahrung im Weltcup super wichtig ist, weil die Strecken ja meistens dieselben sind, beziehungsweise die Kurse sich auch nicht groß verändern. Geht's dir da ähnlich?
Ja, doch. Also, wo ich das erste Mal gemerkt habe, war eigentlich, als ich dann, gut, Weltcup-Debüt war in Garmisch, aber dann, als ich dann wieder in Garmisch war, da kenne ich mich aus auf der Kandahar, da war ich einfach, ja, da habe ich mich wohler gefühlt und konnte trotz eigentlich schlechter Verhältnisse mit Startnummer 55 war es, glaube ich, damals, noch in die Top 30 fahren, was anderen in meinem Bereich überhaupt nicht gelungen ist. Also ich glaube, da war kein anderer in dem Bereich, der das irgendwie geschafft hat. Und da haben sie alle gesagt, ja, hey, das war echt stark, aber da habe ich mich einfach wohl gefühlt. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn ich jetzt zum zweiten Mal in Lake Louise war zum Beispiel oder in Gröden, dann merkt man schon, okay, ich kenne zwar die Strecke, das ist auch ein großer Vorteil, aber auch das Ganze drumherum, den ganzen Ablauf. Und das nimmt einem ein bisschen die Nervosität und gibt einem Sicherheit.
Mal ein, vielleicht ist es auch ein absurder Gedanke, aber was mir neulich mal kam, in anderen Rennsportarten, vor allem im Motorsport, sind ja Simulatoren ein großes Ding, das viel, viele, viele Stunden quasi den virtuellen nachgebauten Strecken quasi simuliert wird. Das gibt es im Skisport nicht. Aber wäre das mal eine Idee? Oder ist es Schwachsinn?
Nee, was man natürlich nicht simulieren kann, sind irgendwie die Kräfte, die auf einen wirken und der Untergrund ist immer ein anderer, Sichtverhältnisse variieren, aber man hat schon Überlegungen in die Richtung angestellt, wir hatten mal eine VR-Brille dabei und was ihr wahrscheinlich nicht wisst, beim Super-G hat man ja kein Training, da kriegen wir am Vortag vom Trainer, die nach der Kurssetzung durchrutschen, ein Video. Das filmen sie mit Kamera oder Handy, dass wir schon mal sehen, wie ist die Kurssetzung ungefähr im Super-G. Und da hat man eben eine VR-Brille dabei und haben das dann mit der VR-Brille angeschaut. Aber erstens war die Qualität nix und irgendwie, ja, so ganz konnte man es dann auch nicht, vergleichen mit, wie es dann wirklich war. Deswegen schaue ich mir persönlich jetzt das Video zwar an und sehe, okay, so ist ungefähr die Kurssetzung, aber die finale Besichtigung und das Feeling, das hole ich mir dann auf der offiziellen Besichtigung, wenn ich es mir persönlich anschaue.
Und die ORF Ski Challenge gibt es halt noch, oder? Auf dem PC.
Stimmt, ja, Ski Challenge. Ja. Die ist eigentlich.
Ja, ja. Noch.
Ja, doch. Es gibt auch vom Skiverband jetzt tatsächlich ein Spiel, die Ski Challenge. Könnt ihr gerne mal runterladen und probieren. Da sind auch die Weltcup-Strecken. Sie sind jetzt nicht, sie sind schon ähnlich, sagen wir es so. Also nicht eins zu eins, aber man kann die Ähnlichkeit deutlich erkennen, das stimmt.
Da konnte man in Bormio immer wilde Abkürzungen nehmen.
Stimmt, ja. Das war früher so ein Ding in Schulpausen an so Rechnern, die in der Schulbibliothek rumstanden, dass man sich da gebettelt hat. Und es gab einige Strecken, da konnte man wilde Sachen vollführen. Kann man sich gleich mal angucken. Wir merken aber, es geht also wirklich nur über Erfahrung. Was glaubst du, wie lange braucht man, um ein guter Speedfahrer von Weltniveau zu werden, wenn man die nötigen Grundlagen hat?
Ja, ist gerade in der jetzigen Zeit eine schwierige Frage, weil es gibt die arrivierten Speedfahrer, die alle um die 30 sind. Und dann gibt's Marco Odermatt, der ein Jahr jünger ist als ich. Deswegen schwierig zu beantworten. Wie gesagt, es gibt die Übertalente, die sich da sehr schnell damit zurechtfinden und auf den Punkt liefern können. Aber meiner Meinung nach hilft's, wenn man auf jeden Fall mal eine komplette Weltcup-Saison gefahren hat, die Strecken kennengelernt hat, dass man im zweiten Mal schon einfach mit mehr Selbstbewusstsein und Vertrauen dahin geht.
Aber du hast jetzt gerade Marco Odermatt schon angesprochen. Wie frustrierend ist es vielleicht auch, wenn man jetzt Beaver Creek sieht, Adler Lee McGrath oder Lucas Broughton, die in ihrem ersten Speedrun gleich schon Top 10 fahren?
Es war krass. Vor allem, ja gut, für mich eh irgendwo krass, weil ich dann auf einmal daheim geguckt bin auf der Couch und mir das Rennen angeschaut habe. Verbotenerweise. Ich hoffe, der Doc verzeiht mir. Ich sollte ja nicht Fernsehen schauen. Aber mal gesehen, dass die da einfach gnadenlos runterprügeln, sage ich jetzt mal. Also die haben da wirklich die arrivierten Speedfahrer haben da teilweise ein bisschen Tempo rausgenommen, taktisch gefahren, hier und da mal ein bisschen angerutscht und die zwei Jungs, auch der Franzoni, der danach gekommen ist, der Italiener, der hat es leider nicht bis ins Ziel geschafft, aber der war auch noch auf Top-10-Kurs unterwegs. Die sind da einfach gnadenlos ja, auf Zug geblieben, hinter das Tor gefahren. Das sagt man bei uns, wenn man die Geduld hat, das ist wichtig beim Schwung. Und haben das wie auf Schienen runtergezogen.
Aber ist Geduld vielleicht auch so ein Stichwort? Weil es, also es gibt natürlich Ausnahmetalente. Wie gesagt, Marco Odermatt ist wahrscheinlich eine der ganz, ganz großen Ausnahmen in Bezug auf vieles im Skisport. Aber so eine gewisse Geduld, weil es wurde auch mal über dich gesagt, so ja, der Simon, es wird generell viel über dich gesprochen, der Simon ist ein Riesentalent. Der braucht vielleicht noch ein bisschen, aber gut, wenn man sich anschaut, wie lange Athleten im Speed-Weltcup unterwegs sind, hat er theoretisch auch noch 13, 14 Jahre Zeit. Wie groß ist der Faktor Geduld und bist du ein geduldiger Mensch?
Jein, eigentlich gar nicht, aber wie ich euch vorher schon erzählt habe, war ich mal ja, 70 Kilo schwer, habe die Schiene gewechselt von Technik zu Speed und auch davor eigentlich, bis ich überhaupt in den Deutschen Skiverband gekommen bin, war ich knapp ja, 3,5 Saisonen in der vierten bin ich in der Vorbereitung dann in DSV aufgenommen worden im Landeskader und habe mich da eigentlich durchgekämpft und das würde ich behaupten, ist dann schon irgendwo auch ein bisschen Geduld und Ehrgeiz dabei, dass ich da das Durchhaltevermögen hatte, bis ich dann wirklich jetzt mal im Weltcup mitfahren konnte und da dann ja auch irgendwo zeigen konnte, was ich eigentlich kann.
Aber Simon, ich finde es gerade irgendwie echt interessant, wenn du sagst, dass du mal 70 Kilo gewogen hast und eigentlich eher die Statue von einem nordischen Kombinierer hattest. Wie hast du denn dann, sagen wir mal, so an Masse zugelegt, dass es für Speedfahren ausreichend ist?
Ja, also das allergrößte Schwergewicht bin ich ja immer noch nicht, aber ich habe jetzt um die 90 Kilo. Das ist solide auf meine 1,85. Und im Endeffekt war es einfach wirklich Disziplin. Ich hab mir das vorgenommen. Ich habe gesagt, okay, mit 70 Kilo funktioniert es nicht im Speedfahren. Ich will den Traum vom Skifahrer leben und will da an die Weltspitze kommen. Und deswegen, was muss ich ändern? Erster Punkt war Gewicht. Und ich habe dann einfach ja mit Konsequenz ein Jahr lang, im Endeffekt ist jetzt ein bisschen grob ausgedrückt, aber war es einfach fressen bis zum Kotzen jeden Tag. Und das habe ich durchgezogen und es hat gefruchtet, habe dann in einer Vorbereitung, glaube ich, 10 Kilo geschafft und dann eben nochmal ein paar Kilo die nächsten Jahre, dass ich jetzt auf 90 bin. Und ja, so habe ich dann den Weg Richtung Speed geebnet, dass es, ja, dass die Grundvoraussetzung schon mal stimmt.
Crazy. Ich hoffe, du kannst heute auch wieder mit Genuss essen.
Ja, es ist tatsächlich noch ein Problem. Also ich bin habe einen kleinen Magen. Ich kann nicht viel auf einmal essen, deswegen werde ich da ein bisschen aus Korn genommen von meinen Teamkollegen, weil ich irgendwie den ganzen Tag am Essen bin. Gerade wenn wir auf der Höhe sind, in Zermatt auf 4000 Meter trainieren, dann bin ich eigentlich permanent irgendwie am Kauen. Es kann auch mal nervig sein, aber ja, hilft nichts.
Aufs Korn nehmen ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, weil das passiert wohl ganz gerne mal im Team. Letztes Jahr auch rund um die deutschen Meisterschaften in Garmisch wurdest du aufs Korn genommen, weil es zweimal nicht geklappt hat mit der deutschen Meisterschaft, recht knapp. Wie ist es in so einer Mannschaft, die ja doch ansonsten recht relativ homogen ist, was die Altersstruktur angeht in Deutschland, wenn man da als junger Simon Jocher aufschlägt? War es schwer, da deinen Platz zu finden?
Ja, erstmal als noch zur deutschen Meisterschaft ist so ein bisschen Running Gag geworden, weil ich im Jahr davor auch schon zweimal Vizemeister wurde. Und immer irgendjemand ums Eck kommt von meinen Teamkollegen, der dann zwei richtig geile Läufe auspackt. Und ich wollte unbedingt das Rad gewinnen, was es zu gewinnen gab als deutscher Meister.
Das ist auch wichtig.
Ja, eben. Nee, und zum Thema Rollenfindung. Natürlich, ich war davor nicht alleine, aber mit jüngeren Teamkollegen unterwegs im Europacup und war halt da irgendwie so ein bisschen, jetzt nicht der Leitwolf, aber war halt der Älteste und ja. Man konnte schon ein bisschen entscheiden, was passiert. Und dann kommst du ins Weltcup-Team. Und ich bin da auch ja manchmal vielleicht ein bisschen zu fordernd, habe mich zu wenig untergeordnet. Da musste ich dann schon ein, zweimal in die Schranken gewiesen werden. Und da gibt es halt einige, einfach manche Sachen, die man ja beachten muss, wo halt dann einfach die Besseren oder die Besten entscheiden dürfen, was passiert und man muss sich halt unterordnen und das, da musste ich mich dran gewöhnen, das habe ich jetzt, glaube ich, gemacht und sonst sind wir, ja, eine coole Mannschaft, mit der man auch viel Spaß haben kann.
Was sind das für Situationen, wo man sich unterordnen muss?
Ganz, ganz vorneweg ist Startreihenfolge im Training. Also ich bin halt dann relativ schnell in der Früh mit Anziehen und so weiter und Einfahren und habe mich dann halt als Erster an den Start gestellt. Ja, das war halt nicht so gern gesehen.
Das war ein Fehler.
Das ist ein ganz klassisches Beispiel davon.
Aber jetzt ist ja nochmal ein Jüngerer dabei, oder?
Genau, der Louis Vogt.
Habt ihr da in der Mannschaft so auch so unangenehme Rituale, wie es im Teamsport beispielsweise gibt? Oder irgendwie der Rookie muss, weiß ich nicht, den anderen irgendwie essen und Klamotten hinterher tragen oder solche Späße?
Ja, sie haben einiges versucht mit mir. Ich habe wenig eingesehen. Aber es gibt jetzt kein fixes Ritual, was die Jungen durchmachen müssen.
Also bist du da drum rumgekommen?
Mehr oder weniger, nicht immer.
Aber hast du dann jetzt auch schon gegenüber Louis Vogt klar gemacht, so, okay, gut, du bist jetzt hier der Kleine?
Ja, ich bin ja irgendwo immer noch der Kleine für die anderen. Das ist halt das Problem. deswegen, das passt schon. Der Louis muss, natürlich lasse ich da das ein oder andere auch mal mehr abnehmen, wie zum Beispiel, ja, was auch so ein klassisches Ding ist, der Junge sammelt alle Liftkarten ein und gibt sie ab. Muss ich jetzt halt nicht mehr machen, macht dann der Louis. Sowas ist dann recht angenehm, das stimmt.
Aber das ist ja der Klassiker in so Mannschaften, dass der Jüngste war bei mir auch lang so. Ich musste halt dann immer so. Das war, wo gefragt wird, es wird nicht gefragt, ja, wer macht das, sondern es ist dann einfach selbstverständlich, dass der Jüngste den Weg zweimal geht oder, so wie du sagst, die Liftkarten abgibt. Da gibt es dann, das ist einfach klar geregelt.
Genau, so ist.
Simon, es ist ja jetzt doch so, dass seit vielen Jahren davon gesprochen wird, dass der Skisport irgendwie sicherer werden muss. In Kitzbühel gab es lange Zeit die Diskussion, dass zu viele katastrophale Stürze passieren. Man hat ja dann auch letzte Saison Änderungen an der Kursführung durchgenommen und die Fahrtgeschwindigkeit ein bisschen rausgenommen, um praktisch vor dem Zielschuss für ein bisschen mehr Sicherheit zu sorgen, dass mehr Sportler den Zielsprung stehen können. Dann hatten wir vorhin die Diskussion um Ersthelfer. Es gab auch viele Diskussionen um das Thema Airbag. Fährt man mit einem oder lässt man es bleiben? Wie nimmst du diese Entwicklung im Speed-Bereich wahr?
Ja, also wie gesagt, ich bin ja noch nicht ewig im Weltcup unterwegs. Ein bisschen was habe ich dann doch miterlebt. Jetzt zum Beispiel in Kitzbühel, das Jahr, wo der Zielsprung so weit ging, da ist man mit ungefähr 150 km/h die schnellsten auf den Zielsprung gefahren. Und das war kein großer Sprung, das ist halt eine Welle mit einer, was haben sie dann am Endeffekt gehabt, 5 cm Abrisskante, die uns hilft, dass wir wissen, wann verlieren wir Bodenkontakt. Und wir haben eigentlich im ersten Training schon gemerkt, okay, der Sprung geht weit und klassischerweise, die Spur wird ausgefahren, wird schneller, man gibt mehr Gas Richtung Rennen, wurde es dann zum zweiten Training nochmal länger oder höher der Sprung und zum Rennen dann wieder. Und man hat eigentlich jedes Mal was gesagt, man hat auch Athletenrepräsentanten, die für sowas zuständig sind, die sind immer zwei pro Rennen, denen kann man sowas sagen, die sagen das dann der Rennleitung und klar haben sie dann ein bisschen abgeschabt und so weiter, aber das hat dann auch nicht viel geholfen, bis dann beim Rennen schlimme Stürze passiert sind, zum Beispiel mit dem Urs Kriembühl. Und sowas ist natürlich schade, dass dann wurde wieder reagiert, dass ja einfach erst was passieren muss, bevor dann wirklich was passiert. Die Maßnahme in Kitzbühel war jetzt auch so, ja, gut gemeint, aber ich glaube, viel Geschwindigkeit hat man da damit nicht rausgenommen. Und andere Sachen wie Airbag bin ich gefahren, fahre ich jetzt nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen. Er schützt in mancher Hinsicht mehr. In anderer Hinsicht haben wir ein bisschen Defizite festgestellt. Deswegen ist meine persönliche Einstellung, fahre ich ihn jetzt nicht mehr. Hätte mir vielleicht geholfen in Beaver Creek für meine Lunge und Rippenprellung in dem Fall. Aber klar, es bewegt sich etwas, aber ich glaube, man könnte mehr machen.
Kurz bei diesem Airbag geblieben, was für Defizite hast du da ausgemacht?
Ja, ich weiß nicht, wie viele Details ich da jetzt nennen sollte und darf. Deswegen schwierig, aber es gab Verletzungen bei einem Sturz mit dem Airbag, der ja Schulter- und Brustregion schützt eigentlich, die dann in anderen Regionen aufgetreten sind, die eigentlich der Rückenprotektor schützen sollte. Und das war eigentlich meine Entscheidung, dann auf den Airbag zu verzichten.
Ich glaube, da geht es auch viel um das Thema Aerodynamik, oder?
Gar nicht unbedingt. Ich habe im Windkanal tatsächlich mal 1:1 Airbag und Rückenprotektor getestet und klar, ist es gerade für mich, bin ich da nicht so der Fuchs wie jetzt zum Beispiel der Romet, dass ich bei jeder Messung exakt gleich stehe. Aber da war sogar der Airbag bei mir schneller vom CT-Wert. Ist das der oder CW-Wert? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der Widerstandswert war mit dem Airbag sogar kleiner bei mir als mit dem Rückenprotektor. Das war jetzt für mich tatsächlich kein ausschlaggebender Punkt.
Weil du gerade Kitzbühel angesprochen hast. Kitzbühel ist mit Sicherheit auch das extrem schlechthin. Aber dein Sport, wir drehen uns immer wieder drum, Risikosport. Du als Athlet, wie fühlst du dich mit dieser Balance? Wie gesagt, das Kitzbühel auch ein Extrembeispiel. Das ist eine große, spektakuläre Show. Und es geht ja auch um Athletensicherheit. Stimmt für dich diese Balance?
Ja, was ich leider noch nicht mitmachen durfte, ist die große Show, von der du gerade sprichst. Klar, wird es im Fernsehen übertragen. Aber ich bin im Weltcup gekommen, ist eigentlich mit Corona losgegangen. Und ich bin bis jetzt nur, was waren es, in Kitzbühel, glaube ich, letztes Jahr, das 2000 Zuschauer gewesen sein. Also ich bin da, habe mich eigentlich riesig darauf gefreut, dass ich da dieses Jahr bei voller Hütte fahren kann und mal wirklich Stimmung erleben kann. Das blieb mir noch ein bisschen verwehrt. Und meiner Meinung nach kann man schon was für die Sicherheit machen, indem man die Geschwindigkeit reduziert. Weil ob mir jetzt 150 auf den Zielsprung zufahren oder mit 135, das fällt den Zuschauern nicht wirklich auf. Aber für uns ist das ein himmelweiter Unterschied. Und ich glaube, mit Geschwindigkeitsreduktion kann man da viel erreichen.
Es gab ja auch dieses Jahr viel Kritik an den geplanten Zermatt-Cervinia-Rennen. Dominik Paris, der zum Beispiel gesagt hat, er glaubt nicht, dass es der Sicherheit dient, wenn man zu Beginn eines Weltcup-Winters auf einer Höhe von 4000 Metern eine Abfahrt startet, deren Laufzeit 2,5 Minuten beträgt. Und ich glaube, wir brauchen da jetzt auch gar nicht über Thema Klimawandel sprechen oder über die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, weil darüber wurde genug diskutiert. Aber was ich mich gefragt habe, wie standet ihr im Team diesen geplanten Weltcup-Auftakt gegenüber?
Schon auch teilweise kritisch. Aber ich wollte mir meine Meinung eigentlich bilden, nachdem die Rennen stattgefunden haben, um dann zu sagen, okay, ja oder nein, war gut, war nicht gut. Was ich schon auch kritisch gesehen habe, wie du schon angesprochen hast, vom Domme Paris zum Beispiel. Wir trainieren zwar auf der Höhe im Sommer, aber wie ich schon erwähnt habe, können wir die Lauflänge nicht trainieren und simulieren. Klar machen wir auch Krafttraining und versuchen uns bestmöglich vorzubereiten. Aber eine Weltcup-Abfahrt ist dann immer noch mal was anderes. Und auf 4000 Meter so eine lange Abfahrt zu fahren, die eigentlich so auf Wengen-Niveau kommen sollte, war für mich schon irgendwo fragwürdig, weil wir haben in Zermatt trainiert, nicht auf der Rennstrecke, aber auf dem anderen Hang gegenüber. Und was war Laufzeit? 1 Minute 20 in der Abfahrt oder im Super-G. Ich habe im Ziel abgeschwungen. Klar, war noch Luft, aber ich habe die Oberschenkel haben schon brannt und ich habe mir gedacht, jetzt die doppelte Länge, das wird knackig, also definitiv. Und das als Saisoneinstieg ist schon ein schwieriges Thema, das mit der Sicherheit zu vereinbaren.
Hat es eigentlich eure Saisonplanung oder eure Saisonvorbereitung irgendwie beeinflusst, dadurch, dass die Rennen ja dann nicht stattgefunden haben?
Also es hat sie beeinflusst in dem Sinn, dass wir hatten eigentlich mehr Stress in der Vorbereitung. Wir mussten halt zum Zeitpunkt Zermatt-Speed-Auftakt fit sein, was uns auch gelungen ist, meiner Meinung nach. Und dann, als die Rennen abgesagt wurden, ja, ist ein bisschen Luft rausgenommen worden einfach. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt, konnten wir manche Sachen erledigen oder an was arbeiten, was davor auf der Strecke blieb, definitiv, ja.
Hast du eigentlich eine Lieblingsabfahrt?
Ja, jein. Es gibt schon viele geile. Also ich habe mich eigentlich brutal auf Beaver Creek gefreut, weil es eine geile Abfahrt ist. Vielleicht zu viel gefreut. Garmisch, das ist irgendwo meine große Hoffnung, dass ich in Garmisch am Start stehen kann. Heimrennen ist einfach am coolsten. Und letztes Jahr zum Beispiel, da war ich das erste Mal in Wengen, da war schon also im Gegenhang da am Hundschopf, wie die Stelle heißt, an dem Sprung, wo man durch den Felsen oder zwischen Fels und Fangnetz durchspringt, da am Gegenhang ist eine riesen Fanzone. Da waren einige Fans und das war einfach eine coole Atmosphäre und ist irgendwo eine coole Abfahrt. Und wie ich auch schon angesprochen habe, Kitzbühel mit voller Hütte, das wär schon auch mal schön. Das sind so meine Favorites, würde ich sagen.
Echt schade, dass es dieses Jahr nicht klappt.
Ja, leider. Hilft nichts.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass es schnellstmöglichst wieder möglich ist. Und vielleicht ja Garmisch noch klappt. Ich hätte noch eine Schlussfrage. Mhm. Und zwar, Jetzt für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich denke, wir offenbaren hier nichts Verborgenes. Deine Freundin ist Coletta Ritschek.
Oh, pst.
Und die, und die Frage, ich brauche eine Prognose von dir. Wer etabliert sich eher in der Weltspitze, du oder die Coletta?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben da tatsächlich so ein bisschen einen Wettkampf am Start. Vor zwei Jahren weiß ich es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich bin 15. geworden in Bormio und kurz darauf ist sie, glaube ich, 14. oder 13. geworden im Weltcup. Na, das ist das bessere Ergebnis. Letzte Saison werde ich 8. in Gröden. Sie wird 6. kurz drauf oder kurz davor. Also wir haben da schon so ein bisschen einen Wettkampf am Start. Sie ist tatsächlich vom Einzelergebnis noch am besten unterwegs. Aber ich hoffe, dass ich ihr da ja gleichziehen kann. Aber jetzt hat sie natürlich ein bisschen Zeit, sich da einen Vorsprung rauszuarbeiten.
Das bleibt spannend.
Ja.
Aber Simon, wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und auch gute Besserung und schnelle Genesung.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War nett. Und ja, vielleicht bis bald.
Wenn dir ganz langweilig ist, melde dich. Wir freuen uns immer.
Mach ich. Alles klar.
Dann, ciao.
Ciao.
Haben Sie gehört, Coletta Ritschek hat natürlich gegenüber Simon Jocher jetzt einen kleinen Vorteil zeitlich gesehen. Sie kann nämlich schon am Samstag versuchen, weiter vorzulegen und neue Bestwerte zu erzielen. Die Langläuferinnen und Langläufer sind am Wochenende in Davos. Der Sprint ist am Samstag. Wenn wir beim Nordischen bleiben, der Finzi darf nach einer Woche wieder nordische Kombination in der Ramsau und zwar auch beidgeschlechtlich. Und Skispringen ist auch noch die Männerspringen in Engelberg, traditionell vor Weihnachten. Und dann, Coco, haben wir noch Biathlon und Skialpin.
Biathlon geht ab Donnerstag bereits in Annecy-le-Grand-Bornand weiter in Frankreich. Und im Skialpin sind die Damen in St. Moritz und die Herren in Gröden. Beziehungsweise Alta Badia, Riesenslalom, Sonntag, Montag.
Das auch noch, Alta Badia. Du, Coco, jetzt ganz zum Schluss. Muss ich ja quasi, also du kannst nichts dafür, ich muss dem Finzi quasi noch eins reindrücken. Wir haben letzte Woche uns drüber unterhalten über Musik und ich habe mich ganz am Schluss geoutet, dass bei mir momentan, und ich höre viel verschiedene Genres an Musik, aber gerade Punkrock hoch im Kurs steht und der Finzi hat sich noch lustig gemacht, ja.
Du bist der Einzige.
Da kannst du gerne Empfehlungen geben, da wird sich mit Sicherheit niemand melden, der vielleicht auch einen ähnlichen Musikgeschmack hat. Naja, was ist denn jetzt passiert?
Es hat sich jemand gemeldet. Zwar Aha. Nur eine Person, aber immerhin eine Person, oder? Und zwar
Eben,
der Martin.
Genau darum ging es. Mehr brauche ich gar
genau,
nicht.
Genau, der Martin hat sich gemeldet und gesagt, dass es tatsächlich jemanden gibt, der Punkrock mag. Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp und ich erinnere mich auch zurück. Ich habe letzte Woche dann irgendwie großspurig angekündigt. dafür gibt's was. Sollte es irgendjemand geben. Vielleicht, weil ich selber auch nicht damit gerechnet habe. Drum, lieber Martin, wenn du möchtest, melde dich gerne nochmal. Wenn du möchtest, auch mit deiner Adresse und dann kriegst du eine kleine Überraschung.
Uiuiui.
Um das auch mal noch geklärt zu haben, dann, nachdem du letztes Mal nicht dabei warst, hast du noch aktuelle musikalische Empfehlungen?
Ich glaube, ich bin die Letzte, die du nach irgendwelchen musikalischen Empfehlungen fragen kannst, weil ich höre nur Charts, ganz klassisch.
Und natürlich am liebsten den Sound von Gewehren am Schießstand.
Ja, das eh. Das stand außer
Frage.
Das ist
deine Musik. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr Anliegen habt, Fragen, Feedback oder sonst irgendwas, was ihr uns mitteilen wollt zu dieser Folge oder im Allgemeinen, meldet euch gerne per E-Mail an team@shehappens.de oder über Instagram, folgt uns da auch gerne @she.happens. Wir freuen uns sehr, auch wenn ihr uns auf eurem Podcatcher, wo ihr uns hört, abonniert, auf Spotify auf diese Glocke drückt und sehr gerne auch mit diversen Sternchen bewertet. Und damit soll es dann, denke ich, aber das auch für heute gewesen sein. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
Ciao. She happens.